Zehnter Brief. Heute, mein teurer Freund, will ich Sie mit dem ästhetischen Geschmack unseres Weltweisen unterhalten. Seine Theorie der Ästhetik kennen Sie aus seiner Kritik der Urteilskraft. Aber Kant war nicht bloß Theoretiker, er hatte auch einen gebildeten Kunstsinn. Den meisten Geschmack hatte er für Dichtkunst und Beredsamkeit. In der ersten hat er sich selbst versucht, und die kleinen Proben seiner Muse, welche mir zu Gesicht gekommen sind, zeichnen sich durch Gedankenfülle und durch kraftvollen Ausdruck aus. Leichte Versifikation war ihm, nächst dem poetischen Inhalt, ein Haupterfordernis eines schönen Gedichts. Er ließ auch kein Gedicht als solches gelten, das nicht gereimt, wenigstens nicht metrisch war. Eine reimlose Poesie nannte er eine toll gewordene Prosa und konnte an ihr durchaus keinen Geschmack finden. Dass er noch gerne im Alter Dichter las, wissen Sie schon. Ich musste ihm noch in seinem 68. Jahre Wielands Oberon zur Lektüre bringen, weil ich ihm sehr oft dieses Meisterwerk gerühmt hatte. Aber er konnte an ihm doch nicht den Geschmack finden als an den Göttergesprächen und anderen Werken Wielands, den er übrigens als den größten deutschen Dichter zu rühmen pflegte. Die Beredsamkeit kannte er nicht bloß der Theorie nach, sondern er hatte sich für sie auch praktisch ausgebildet. Seine Vorlesungen über die Moral lieferten oft schöne Proben eines meisterhaften Vortrages. Und dass er übrigens die Sprache in seiner Gewalt hatte und dass er seinem Ausdruck das passende Kolorit zu geben wusste, davon zeugen selbst seine gesellschaftlichen Unterhaltungen. Er fand auch vielen Geschmack an den alten und neuen rhetorischen Meisterwerken. Ja, er versicherte mich auch, dass er die trefflich ausgearbeiteten Kanzelreden seines Freundes, des verstorbenen Pfarrers Fischer, öfters gern angehört hätte, wenn er nicht durch seine dringenden literarischen Geschäfte davon wäre abgehalten worden. Von den übrigen Künsten schien Kant mehr Liebhaber als Kenner zu sein. Den wenigsten Sinn hatte er für Musik, obgleich er doch bisweilen Konzerte großer Meister besucht hat. Er selbst spielte kein Instrument, auch riet er keinem, der sich den Wissenschaften widmete, zur Musik an, weil man durch sie leicht von wissenschaftlichen Beschäftigungen abgehalten würde. Er räumte der Musik auch durchaus keinen Ausdruck intellektueller Begriffe ein, wobei sich etwas denken lasse, sondern bloß einen Ausdruck sinnlicher Gefühle, wobei man bloß empfinden könne und sich seine Gedanken nebenbei machen müsse. Daher fand er auch mehr Geschmack an der Musik, wenn sie mit der Dichtkunst verbunden war. Abgesehen von dem wirklichen Kunstsinn war Kant überhaupt ein geschmackvoller Mann. Er bewies dieses durch sein ganzes Betragen, besonders durch seine Kleidung und überhaupt durch alles, was auf seine Person Bezug hatte. Seinen Grundsatz, man muss lieber ein Narr in der Mode als außer der Mode sein, befolgte er mit einer geschmackvollen Rücksicht auf seinen Stand, auf sein Alter und auf die Umstände, unter welchen er sich jedes Mal befand. Ich muss Ihnen doch meinen Kant en gall vom Haupt bis zu den Fußsohlen schildern. Er trug einen kleinen, dreieckigen Hut, eine kleine, blondhaarige, weißgepuderte Perücke mit einem Haarbeutel, eine schwarze Halsbinde und ein Oberhemde mit einer Halskrause und mit Manschetten, ein mit Seide gefüttertes Kleid von feinem, gewöhnlich schwarz, braun und gelb meliertem Tuche, wovon auch die Weste und die Beinkleider verfertigt waren, grauseidene Strümpfe, Schuhe mit silbernen Schnallen und einen Degen, als dieser in Gesellschaft noch Mode war, nachmals einen gewöhnlichen Rohrstock. Nach der herrschenden Mode waren Rock, Weste und Beinkleider auch mit einer Goldschnur eingefasst und die Knöpfe mit Gold oder mit Seide besponnen. Eine ähnliche Kleidung trug er täglich, selbst in seinem Hörsaale, weil die abgetragene, bessere Kleidung zuletzt im Hörsaale benutzt wurde. Kant verriet daher durch sein ganzes Äußere auch nicht die mindeste Pedanterie, wovon er überhaupt ein abgesagter Feind war, sondern er bequemte sich immer nach der herrschenden Sitte gebildeter Gesellschaften. Dabei ahmte er freilich andere nicht sklavisch nach, sondern folgte doch immer seinem eigenen Geschmack und bewies dabei bisweilen eine ganz besondere Eigenheit. Zur Feierlichkeit bei dem Antritt seines ersten Rektorats ließ er sich eine neue Kleidung machen, weil er vergessen hatte, dass man dabei schwarz erscheinen müsse. Einige Tage zuvor führte er mich ans Fenster, zeigte mir eine Tuchprobe, machte mich auf die drei verschiedenen Farben des melierten Tuches aufmerksam und ersuchte mich, dass ich ihm ein seidenes Futter aussuchen möchte, das gerade in diese drei Farben spielte. Dem großen Manne war eine solche Kleinigkeit nicht zu klein, weil er die Meinung hegte, dass man auch durch seine Kleidung die Gesellschaft, in welcher man sich befände, ehren und auch schon um sein Selbstwillen sich äußerlich den Menschen von einer gefälligen Seite zeigen müsse. Seine Achtung gegen die Menschen und sein Bestreben, nicht anders in der Welt zu erscheinen, als er wirklich war, machten ihn daher auch ängstlich besorgt, wenn seine Freunde ihn bewogen, sich abbilden oder malen zu lassen. Kant war so weit von aller Eitelkeit entfernt, dass sich seinetwegen weder die Malerei noch die Kupferstecher- oder Bildhauerkunst an ihm je hätte versuchen dürfen. Geschah es aber, so wollte er auch der Welt ganz in seiner natürlichen Gestalt und auf eine geschmackvolle Art dargestellt werden. Sein Geschmacksurteil war daher über kein Kunstwerk schärfer als über die Abbildungen seiner selbst. Er war über den Stich des jüdischen Kupferstechers L. wirklich böse, weil dieser demselben, nach Kants Meinung, einen Nationalzug von sich selbst mitgeteilt und ihn dadurch unkenntlich gemacht hätte. In dem ästhetischen Geschmacke Kants stach das Gefühl fürs Schicklichste am sichtbarsten hervor. Ihm gefiel an anderen Menschen nicht so sehr, als wenn ihr Betragen und ihre Anordnungen anständig und schicklich waren, und er selbst bemühte sich um nichts eifriger, als seinem eigenen Wesen und allen seinen Handlungen das Gepräge der Dezenz und Schicklichkeit aufzudrücken. Daher Kants Worte, Kleidung, Anstand und Sitte ebenso den edlen Geschmack befriedigten, als sein Charakter und sein Geist Bewunderung erweckten.